wenn ich das Wort Mensch lese, dann denke ich an einen weissen Mann. Das, was man glaubt, ist so schlimm, dass man es nicht denken darf, ist eigentlich nicht so schlimm, wie man meint. Ich glaube, was viel schlimmer ist, ist, wenn man sich verbietet, die Gedanken zu haben. Ich glaube wirklich, dass Humor eigentlich fast schon eine Lebensphilosophie ist. Irgendwann habe ich dann aus purer Verzweiflung einfach angefangen zu rebellieren. Ich glaube, ich wäre eigentlich gern, vor allem als Teenager, würde man irgendwie immer dazugehören zu irgendetwas. Und das war bei mir nicht so gewesen. Und ich glaube, schlussendlich habe ich gar keine andere Wahl gehabt.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge Nora Osagyobare. Vor einem guten Jahr hat sie ihr erstes Buch herausgegeben, das heisst Daily Soap. Es ist aufgebaut wie ein Daily Soap, wie eine Seifenoper und nimmt gleichzeitig aber auch das Genre total auf die Schippe. Es geht um Rassismus, es geht um Klasse, es geht um Arm und Reich, es geht um Macht, es geht um Vitamin B, es geht um Networking. Der Gerrit Pfister, der ehemalige Mitte-Präsident, der ja immer wieder einem Literaturclub auftritt, hat das Buch als Übung in der Toleranz beschrieben. Es ist eine dicke Wucht und ein Spiegel für uns, wie wir in der Schweiz miteinander umgehen. Und das aber auf eine sehr unterhaltsame, witzige Art beschrieben. Also ich persönlich habe schon lange nicht mehr bei meinem Buch lauthalsen müssen rauslachen. Und teilweise ist mir das Lachen auch im Hals stecken geblieben. Also wenn ihr noch kein gutes Buch habt für den Sommer, das kann ich also definitiv empfehlen. Und darum hat es mich umso mehr gefreut, dass Nora Osagyobare zu dem Gespräch zugesagt hat. Sie ist aufgewachsen im Zürich-Nonau-Amt. Ihre Mutter ist eine Schweizerin, ihr Vater ist ursprünglich aus Nigeria. Und das ist darum relevant, weil ihr Buch Daily Soap eben auch ein Stück weit eine Verarbeitung ist von dem, was sie selber erlebt hat. Ich wünsche euch ein gutes Zuhören bei dem Gespräch mit der Autorin Nora Osagyobare.
So Sachen, wo ich denke, wow, krass, okay, jetzt musst du mega aufgeregt sein. Und dann bin ich überhaupt nicht aufgeregt. Und bei so kleinen Sachen, zum Beispiel habe ich vor kurzem einen Schreibworkshop gegeben für Jugendliche. Ja. Ich hatte so Angst gehabt. Ich dachte, ich mache mir die Hose. Oh mein Gott, Hilfe, Jugendliche, die dort hocken und die finden mich all so peinlich und haben keine Lust. Und dann bin ich wirklich, also weißt du, es sind nur so 10 Leute dort gewesen und ich hatte so Herzrasen gehabt.
Und?
Hey, es ist super gegangen. Aber ich merke immer noch mit Teenager, da habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fühle mich so entblößt vor Teenager. Ich habe das Gefühl, sie haben da so keinen Filter. Ja. Oder also sie sind wie schon schlau genug, um Sachen zu verstehen, die Erwachsene verstehen, aber sie haben wie nicht die Höflichkeitsmodifikation von ihrer, wie sie reinschauen schon. Und wenn sie nicht langweilig ist, dann gerne zu schauen aufs Handy und so. Und
ja, genau.
Fühle ich mich einfach persönlich angegriffen, obwohl es gar nicht bei mir zu tun hat. Das ist so ein
das kenne ich gut. Problem, ja. So die Langweile. Ja. Mag ich mich aber auch in meiner Pubertät erinnern, dass ich so langweilig. Genau, es war alles langweilig.
Vor allem jetzt, wo du noch so die TikToks und so hast, wo alles noch so viel schneller geht, wo ich einen persönlichen epileptischen Anfall habe, wenn ich mir so 10 Minuten auf die TikToks durchschaue.
Ja.
Ich glaube, jetzt heutzutage ist es ja noch schlimmer. Also dann hast du ja wirklich gar keine Attention Span mehr, du bist einfach gerade draussen, wenn du nicht gerade lieferst, irgendwie alle 10 Sekunden. Dann.
Wie hast du es gemacht, dass die Jugendlichen, die 10-Jährigen einfach dranbleiben sind?
Ich glaube, ich habe einfach mal prinzipiell nicht versucht, cool zu sein, weil das ist immer das Peinlichste, wenn erwachsene Leute so einen auf cool machen, so Lehrer und Pädagogen,
was
so,
ist
hey Kids, ja, jetzt machen wir etwas Lässiges. So. Ich habe einfach versucht, gar nicht erst irgendwie so irgendetwas zu sein, wo ich nicht bin oder cool zu tun und dann einfach so mega mit ihrer Lebensrealität alles zu verknüpfen, irgendwie sich so ein bisschen Sachen zu fragen, dass sie so ein bisschen zu erzählen kommen und wie so eine Verschnittmenge haben zu ihrem eigenen Leben.
Mhm.
Ich glaube, das hat relativ okay funktioniert, aber
und sie haben gelernt bei dir, wie man...
Hey, wir haben so einen Kurztext geschrieben.
Mhm.
Es war, ich glaube, ein deutsch-klassisches. Die haben ein Theaterstück behandelt, also den Originaltext von Jeanne d'Arc.
Oh.
Und ich habe dort eben Hospitanz gemacht im Theater Basel bei dem Stück. Und dann haben sie wie zu mir geschickt. Und ich habe absolut keine Ahnung von Theater gehabt, aber sie sind dann trotzdem zu mir gekommen. Und dann haben sie wie so anhand von den Texten, die sie gelesen haben und von ihren eigenen Assoziationen, haben sie so einen Kurztext geschrieben zu dem Stück. Und ich habe ihnen dann auch so Snippets gegeben von den Texten, die wir jetzt in dieser Aufführung benutzt haben. Und sie haben dann anhand von denen auch noch Sachen gemacht. Und ja.
Also mit Zani genau. Lernen die schon Jeanne d'Arc?
Nein, die sind schon älter gewesen. Die okay. Sind, glaube ich, so 14 oder so.
Ja, ja.
Ja.
So das
Ja, aber das habe ich ja auch alles gehasst. Das Schiller, die Schiller-Dramen, ich bin wirklich in der Stunde eingeschlafen. Darum habe ich aber auch gedacht, so, nein, jetzt muss ich, bin ich der Übeltäter, der ihnen so das Zeug muss, servieren muss. Und dann ist es nicht einmal, es ist nicht einmal irgendwie so im Schulrahmen mit so einer strengen, autoritären Atmosphäre, sondern sogar noch so eine Exkursion. Das heisst, nein, hast du ja noch weniger Bock, um dir Mühe zu geben.
Oder
mehr.
Oder umgekehrt.
Oder umgekehrt, ja. Stimmt.
Also ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, dort, wo ich mich habe frei bewegen konnte, dort, wo man kreativer können werden konnte, ich meine, ich finde ja manchmal eh so interessant, wie man plötzlich so in einem System ankommt als Schülerin und Schüler damals und dann muss man so plötzlich lernen sitzen und ruhig sein.
Ja.
Und es ist so, irgendwie plötzlich wird man so genormt in der Gesellschaft, was ja wahrscheinlich auch muss irgendwie sein,
ja,
zu einem gewissen
stimmt.
Punkt. Aber so Exkursionen, an die mag ich mich alle noch erinnern, weil die irgendwie dann etwas anderes waren und irgendwie haben die sich befreit. Und ich glaube, ich habe dort wahrscheinlich mehr mitgenommen. Oder was hast du für einen Eindruck?
Wir haben so viel Seich gemacht, da haben wir so Exkursionen.
Bist du eine von denen gewesen?
Ich bin ganz schlimm. Unsere Klasse allgemein. Wir sind, glaube ich, die schlimmste Klasse vom Jahrgang. Wir haben mehrere Lehrer wirklich. Also im Nachhinein tut es mir echt leid, aber ich habe das Gefühl, dass wirklich viele Lehrer ein Burnout treiben oder kurz davor, wie wir so viel Seich gemacht haben. Und dazu kommt ja auch noch, dass Teenager so nervig können sein. Einfach alles, oder? So die Stimmen, die Rebellionen, sie sind so laut, sie haben das Gefühl, sie verstehen alles und erheben sich dann so über einen. Und ich glaube, das triggert den Erwachsenen wie noch mehr. Weil sie sich ja natürlicherweise überlegen fühlen, aber umgekehrt halt auch. Und es ist so, ja, ich habe das Gefühl, es ist wirklich so eine sehr schwierige Kombo. Ja.
Magst du dich erinnern, was du damals gedacht hast über die Welt, die heute sich nicht bewahrheitet hat?
Ich glaube, ich habe relativ vieles, was ich jetzt denke, realisiert. Also ich habe zum Beispiel einfach, und ich habe eben eine Theorie, und zwar, dass mega viel von der Pubertät und von dem pubertären Verhalten darauf zurückzuführen ist, dass Jugendliche plötzlich entdecken, dass erwachsene Leute eigentlich keinen Plan von irgendetwas haben. Und dann fangen sie an, so überheblich zu werden und so ein bisschen Grenzen auszutesten. Irgendwo durchaus, ich glaube, weil das dann halt so die einzige Möglichkeit ist, Kontrolle zu behalten. Weil man fühlt sich ja ausgeliefert, wenn man checkt, okay, meine Mutter oder mein Vater oder keine Ahnung und die Eltern von meinen Freunden, die haben eigentlich alle mega Struggles und haben auch keinen Plan.
Ja.
Dann kann man entweder verzweifeln daran oder man kann selber wie so versuchen, so das Dominanztier sozusagen zu werden und irgendwo durch alles so ein bisschen zu bestimmen oder sich zu verweigern und so weiter. Ich habe das Gefühl, das ist wie so ein bisschen die Essenz von der Pubertät.
Also, dass man wie checken, die da oben, die man noch meistens ein bisschen gut, in der Pubertät ist man meistens etwa gleich gross wie die Erwachsenen, aber die ein bisschen älter sind, dass die leben irgendwie auch ein absurdes Leben.
Ja. Also zumindest hat man eine Ahnung davon. Ich glaube, so richtig bewusst wird es einem erst, wenn man erwachsen wird.
Ja.
Also vor allem jetzt angesichts der Weltsituation, dass eigentlich man sich wirklich fragt, wer hat noch irgendeinen Plan?
Ja.
Oder? Und ich glaube, als Teenager checkt man das schon ein bisschen, aber es ist mehr eine Ahnung. Man kann es noch nicht verbalisieren und dann fängt man eben an, so ein bisschen Grenzen auszutesten. Es ist wie so ein Volksaufstand gegen den Adel oder gegen die Aristokratie sozusagen.
Ja, genau, das ist ein schönes Bild. Und der hört dann aber irgendwann wieder auf, der Volksaufstand.
Ja, irgendwann wird man dann auch, ich weiß es auch nicht, ich glaube, man kann halt auch nicht für immer, oder es gibt wenige Leute, die für immer dann in dieser Rebellionshaltung bleiben können, weil man kommt ja nicht dran, oder? Also es gibt vielleicht schon so Leute, die dann einfach wie immer anecken und einfach, und die haben dann einfach Probleme, oder in der Gesellschaft.
Es gibt also die Oppositionsparteien, die einfach immer dagegen sind und sobald sie in der Regierung sind, machen sie aber genau das Gleiche.
Ja, es ist so das. Das ist auch ein gutes Bild, ja. Das ist wirklich das, ja.
Ja, wenn man irgendwie merkt, ich kann ja vielleicht auch meinen individuellen, persönlichen Gewinn daraus ziehen.
Ja, ich denke, vieles hat ja wirklich auch mit materieller Sicherheit zu tun, wie alles in unserer Gesellschaft. Und wenn du halt die ganze Zeit aneckst und rausfliegst in deinen Lehrstellen und in deinen Jobs und Praktika, dann kannst du halt das neue iPhone nicht kaufen und deine neue Xbox nicht kaufen. Und, ja.
Wie fest hast du angeguckt damals als Teenie und wann ist bei dir so die Zeit gekommen, wo du gemerkt hast, ja komm, jetzt machen wir irgendetwas draus aus dem Leben?
Das ist eine gute Frage. Ich war sehr ein schwieriger Teenager. Ich war sehr rebellisch. Ich habe überhaupt nicht das Schulsystem hineingepasst. Ich war sehr schlecht in der Schule. Und habe mega lange gebraucht, bis ich Sachen verstanden habe. Und habe dann wirklich auch angefangen, die Schule zu hassen. Und ja, und dazu kommt halt auch noch, dass ich in einem sehr konservativen Dorf aufgewachsen bin, wo, ja, wo ich einfach das Gefühl habe, ich bin immer so ein bisschen der Paradiesvogel. Und ich habe auch versucht, irgendwo durch unterzugehen, dieser Masse, aber es ist einfach nicht gegangen. Mhm. Ich habe wie einfach, es ist wie, also das, ja, die Adaption von meinem Umfeld, das ist unmöglich gewesen. Und ich glaube, irgendwann habe ich dann aus purer Verzweiflung einfach angefangen zu rebellieren. Ich glaube, ich wäre eigentlich gern, vor allem als Teenager, wird man irgendwie immer dazugehören zu irgendetwas. Und das ist bei mir nicht so gewesen. Und ich glaube, schlussendlich habe ich gar keine andere Wahl gehabt, als irgendwas so aussätzig zu sein. Ich bin dann tatsächlich doch als Gymi gekommen, als Langzeit-Gymi mit 13. Und ich glaube aber, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich dort angeschafft habe, wirklich auch so ein bisschen Fluchtgedanke gewesen ist, weil ich einfach niemand will in dem Dorf sitzen und gewusst haben, da ist zumindest wie so etwas Verheißungsvolles, also eine grössere Stadt, wo ich ja vielleicht eine andere Möglichkeit habe. Ich glaube, das ist mir alles auch nicht so bewusst gewesen, aber ich habe auch irgendwo durch das Gefühl gehabt, ich muss einfach raus,
ja.
So ein bisschen klaustrophobisch.
Es war eng.
Ja, sehr.
In dem Dorf, im Säuliamt.
Sehr, ja.
Du hast, habe ich richtig verstanden, dich nicht richtig dazugehört, gefühlt?
Nein, ich glaube, das ist schwierig, da genau zu benennen, an was es gelegen hat. Also ganz sicher auch an meiner Hautfarbe, das ist klar. Das ist aber nicht der einzige Grund gewesen. Ich bin auch sehr ein verträumtes Kind gewesen. Ich konnte mich nie konzentrieren. Ich habe aus dem Fenster geschaut und Vögel angeschaut und habe einfach nicht können auf das blöde Algebra-Blatt schauen. Und ich bin jetzt schon einfach so ein bisschen, ich glaube, ich bin immer noch genau gleich, aber jetzt habe ich meine Nische gefunden. Aber so als Kind oder Jugendliche bist du halt wie noch ausgeliefert in einem ganzen System und weisst auch noch nicht so genau, wie das alles funktioniert und wo das vielleicht so Plätzchen sind, wo man sich so gemütlich machen kann, sondern man spürt halt einfach, okay, man muss irgendwie etwas ändern an sich. Und aus dem Verhalten, was es genau ist, weiss man auch nicht so recht.
Das hast du aber damals schon gespürt?
Ja, doch. Also ich denke, vor allem wegen dem Schulsystem, weil ich dort einfach rausgefallen bin. Also ich hatte dann auch sehr lange das Gefühl gehabt, ich sei einfach blöd, so, weil ich es einfach nicht geschafft habe, zum Mithalten. Aber dann, ich bin dann eben, wie gesagt, als Gymi gekommen.
Aber das ist ja dann, also du hast Gymi-Prüfung gemacht, im Kanton Zürich muss man eine Gymi-Prüfung machen.
Ja.
Und das war für dich dann eine Überraschung?
Ja, extrem.
Aber
ich dachte, das kann nicht sein, das ist ein Fehler. Also das klassische Imposter-Syndrom habe ich wirklich schon sehr früh gehabt. Ja. Nein, ich habe mich wahnsinnig gefreut, wo der Brief reingeschnitten ist.
Das ist interessant, dass du das jetzt so sagst, weil wir haben jetzt eine Erziehungswissenschaftlerin da gehabt, kürzlich in diesem Podcast, und ich durfte ein Podium moderieren, wo es darum gegangen ist, über die Selektion und die Übergänge. Man redet ja heute davon, dass man eigentlich auch kritisch gegenüber von dieser Selektion eingestellt ist, dass man sagt, die Segmentierung zwischen schwachen und starken Schülerinnen und Schülern ist ja sehr kontraproduktiv. Wenn man das will jetzt gar nicht gross ausholen. Aber du würdest jetzt sagen, dir hat das gerade gut getan, können die Chance haben, eine Gymi-Prüfung zu machen und dann wie rauskommen und eben nicht in diesem Umfeld bleiben.
Ich glaube, es hat mir vor allem darum gut getan, weil ich Möglichkeiten hatte, auszusuchen nach der Gymi-Prüfung und dann auch ziemlich schnell gemerkt habe, okay, nein, die Uni, das wird nichts. Das kann da auch. Ich habe auch dort eine relativ gute Note gehabt, so ist es gar nicht unbedingt, aber ich halte es einfach in so Kontext nicht lange aus. Also an Schulen, an Universitäten. Ich habe jetzt auch noch so fast schon Panikattacken, wenn ich solche Räumlichkeiten betritt. Ich weiß auch nicht, so das grosse, traditionsreiche und dann sind es auch immer so. Also die ganzen Köpfe dort sind immer so irgendwie halbglatzige, weißhaarige Männer mit Brille oder mit einem Monokel. Und da fühle ich mich einfach klein, so. Ich weiß auch nicht. Und an der Kunsthochschule kann man halt wirklich noch so ein bisschen blöd tun. So recht umtun, dass das dann sagen, so jetzt lang, jetzt musst du gehen. Das ist halt das Schöne. Und man kann einfach rumprobieren. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass ich vielleicht schon auch so die, auch wenn es so ein bisschen traurig ist auch, die Legitimation braucht habe von, okay, ich habe jetzt die blöde Gymi-Prüfung geschafft und ich habe mega lange Philosophie studiert und ich habe die ganzen Texte gelesen und ich habe auch gute Noten gehabt, aber ich habe mich dagegen entschieden und nicht nur, ich habe es nicht geschafft, so. Ich glaube, das ist recht selbstermächtigend gewesen.
Dass du hast können sagen, so nicht.
Ja, dass ich mich aktiv dagegen entschieden habe, nicht, dass ich nicht habe können.
Ist das ein Prozess gewesen oder ist das aus einem Moment heraus passiert?
Ich glaube, es war ein Prozess gewesen. Ich habe auch noch sehr lange mich für Jobs beworben, wo ich insgeheim gedacht habe, Horror.
Zum Beispiel?
Ja, so, so keine Ahnung, irgendwie so Bürojobs halt, irgendwie in der Werbung oder so. Wo ich, also weißt, das ist ja alles super, ich finde das ja auch lässig oder so, aber ich weiss ja, dass ich das nicht schaffe. Oder dass ich das nicht machen sollte, weil ich einfach, ich schaffe nicht gut unter den Umständen.
Was sind das für Umstände, die du nicht gut schaffst?
Ach, wenn ich so muss, wenn ich wie so feste Zeiten habe, wo ich muss irgendwo sein muss, und wenn mir Leute sagen, was ich zu tun habe, das ist einfach, es klingt jetzt mega überheblich, aber ich kann, es geht wie nicht. Es ist wie, ich versuche es dann sogar zu machen, aber irgendwie mache ich es dann gleich anders oder verhedere mich irgendwo in einer anderen, Tätigkeit und dann merke ich dann nach etwa 10 Stunden Tunnelblick, oh, ich habe jetzt eigentlich müssen das und das machen, das habe ich gar noch nicht gemacht und so Sachen. Ich glaube, man nennt das ADHS heutzutage. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine Diagnose muss sein, aber ja.
Wann bist du am fokussiertesten?
Ich glaube, so banale Sachen. Wenn ich Geschirr abwäsche, das ist fast wie Meditation für mich. Ich finde Geschirr abwäsche etwas Tolles.
Also dann, wirklich von Hand so?
Ja,
also,
ich habe keine Geschirrspülmaschine zuhause.
Ja.
Ich tue wirklich gerne Geschirr abwäsche. Und wenn ich gehe spazieren mit meinem Hund, so beim Laufen, kommen mir auch immer sehr gute Ideen. Und ich kann mich, ich habe so Gedankengänge durchlaufen, also sowohl innerlich als auch äußerlich.
Gedankengänge durchlaufen, innerlich und äußerlich, wie meinst du
das genau? Ich habe das Gefühl, wenn ich nicht fokussiert bin, dann gump ich einfach punktuell von Gedanken zu Gedanken, ohne einen richtig abzuschliessen.
Mhm.
Und wenn ich Geschirr abwäsche oder laufe, dann kann ich wie länger an einem kognitiven Ort bleiben und dann wieder zu Ende denken.
Ja.
Das ist wie so eine Entschleunigung vielleicht.
Ja.
Oder Sortierung. Ja.
Kann ich mir vorstellen. Ich habe mir gelesen, du nennst es so ein Hirndurett.
Habe ich das wirklich gesagt? Oh Gott.
Nein, ich finde es eben so. Der Hintergrund war, du hast es so erzählt, du überleistest deine Situationen. Also man hat dich bei Buchbesprechungen sehr viel gefragt, wie kommst du auf die Idee und das sind so viele kreative Einfälle und so viel, du bist teilweise überrascht gewesen, was aus dir raus sprudelt. Und der Hintergrund war, du überlegst dir manchmal, was könnte die schlimmste mögliche Situation, wie könnte die Situation am schlimmsten möglichen enden?
Mhm. Ja, das ist tatsächlich so.
Hast du ein Beispiel?
Ich halte so sogenannte Elefanten im Raum nicht aus. Also ich kann es fast nicht fassen, wenn etwas extrem Dramatisches passiert und dann niemand etwas sagt.
Oh ja.
Das finde ich völlig, es macht mich fassungslos und ich muss es dann einfach benennen. So. Und ich glaube, es geht teilweise sogar noch weiter. Nämlich, dass ich mir vorstelle, was ist, wenn ich der Elefant im Raum bin. Also was würde es mit der Situation machen, wenn ich einmal, jetzt nehmen wir mal an, ich bin am Nacht von meinem Partner und ich lerne seine Eltern frisch kennen. Was könnte ich sagen, dass sie mich nie mehr sehen wollen? Nie mehr, dass sie sagen, du bist tot für uns. Bevor sie mich überhaupt kennengelernt haben. Das sind so Gedanken, die ich mir manchmal mache.
Und können wir dir konkrete Sachen
sehen? Ja, extrem viel, ja. Ja.
Kannst
du? Oh. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen.
Nein, aber es ist nicht, so, aber ja.
Natürlich einfach vor allem verbale Entgleisungen. Genau. Also, dass ich dann wie,
aber ich weiss genau, was du meinst. Das habe ich auch schon gehabt, dass man wie so denkt, was wäre jetzt, wenn ich das einfach so machen würde?
Mhm. Ja.
Ich habe das mal an einem Date gehabt.
Ja. Ja, Date ist auch eine gute Situation. Das so, vor allem am besten ist, wenn du wirklich auch Interesse hast, aufrichtig an der Person.
Ich jetzt einfach auf die Bar würde stehen und würde irgendwie, also irgendwie so, weißt du, so völlig absurd.
Ja. Das, genau so Sachen, es ist manchmal fast schon zwanghaft. Also es amüsiert mich extrem. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es lustig, aber es ist gleichzeitig auch ein bisschen beängstigend. Und ich glaube, das, was so beängstigend ist, ist, dass man weiss, dass man es eigentlich könnte machen. Also, dass man frei ist, das zu machen und dass man sich muss aktiv dagegen entscheiden. Ich glaube, das ist das, was so Angst macht.
Ui. Ich erinnere mich gerade an ein gewisses Schamgefühl. Weißt du, dass irgendwo das mitschwingt, dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie nicht ganz richtig gewickelt, dass ich so einen Gedanken jetzt habe. Sondern völlig.
Ich habe eben das Gefühl, inzwischen habe ich eben das Gefühl, man ist eben umso mehr richtig gewickelt, ohne mich jetzt selber preisen oder so. Mhm. Also ich bin ganz sicher nicht unbedingt in allen Bereichen richtig gewickelt, aber ich mache mir mehr Sorgen um Leute, die so Gedanken so wegdrücken. Es gibt, ich muss einen kleinen Exkurs machen, es gibt also meine Lieblingsschlagzeilen von allen Zeiten. Ist ja, wo der ein ungarischer Politiker, ich weiss jetzt leider nicht mehr, wie er heisst, aber es war die rechte Hand von Viktor Orban, der jetzt Gott sei Dank abgewählt worden ist, wo wirklich das Leben von LGBTQIA+-Menschen in Ungarn zur Hölle gemacht hat. Also er ist eigentlich hauptverantwortlich dafür, dass es denen richtig schlecht gegangen ist oder geht in Ungarn. Und dann ist er während Corona in Belgien an einer, also ich glaube, es EU-Politiker gewesen. Und dann ist er in Belgien an einer Sexparty, an einer Homosexparty, ist er gsi und während dem Lockdown. Also kein Kontaktverbot etc. Und dann hat die Polizei von dieser Party Wind bekommen irgendwie und dann hat ihn das gestürmt.
Ja.
Und dann ist er dort nackt gehockt mit ein paar anderen Diplomaten und hat dann versucht zu flüchten mit einem Koffer voller Ecstasy-Tabletten über das Dach. Und hat dann sogar noch behauptet, das sei nicht sein Ecstasy, was sie in den... Und ich meine, das ist genau so ein Beispiel. Ich habe das Gefühl, der hat doch die ganze Zeit eigentlich homosexuelle Gedanken gehabt und hat es aber so weggedruckt, dass er dann schlussendlich genau in so eine Situation gekommen ist. Und das ist doch viel besorgt. Besorgniserregender, als wenn man irgendwo durch sich selber amüsiert, ab so
das,
Gedanken.
Also, dass, ja genau, dass Gedanken immer noch Gedanken sind und wenn man es aber selber
ja.
in der Praxis auslebt, so meinst
du? Ja, ich habe das Gefühl, das, was man glaubt, ist so schlimm, dass man es nicht darf denken, ist eigentlich nicht so schlimm, wie man meint. Ich glaube, was viel schlimmer ist, ist, wenn man sich verbietet, die Gedanken zu haben.
Okay. Und gleichzeitig gibt es doch schon Gedanken, wo man findet, nein, aber das geht irgendwie nicht mehr.
Ja, aber man darf sie denken. Ich glaube, das ist der Unterschied. Das heisst, es muss nicht unbedingt immer zu einem Ausleben von Gedanken kommen, aber ich glaube, dass es Menschen gibt, wo einfach grundsätzlich alle Gedanken, die sie befremden, nicht zulassen. Und sie können gar nicht unterscheiden zwischen, ist das jetzt irgendwie eine komplett unpassende Bemerkung, die ich nicht denken sollte, oder will ich vielleicht einfach mit einem Mann schlafen? Also das ist jetzt, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Die können das gar nicht unterscheiden. Für die gehört das alles einfach in den Topf verboten.
Ja.
Und dann gehen sie dann weg. Und schlussendlich, wenn sie dann einmal Kontrolle verlieren, was auch jedem Mensch passiert, früher oder später, dann passieren ganz komische Sachen. Und ich glaube, Leute, die sich trauen, Gedanken zu denken und sie dann können einsortieren in, okay, das ist unpassend und das ist eigentlich voll okay, bei denen passieren dann auch nicht so absurdes Zeug wie jetzt bei den Politikern.
Mhm. Also das Plädoyer für den Gedanken an sich muss man gar nicht bewerten, sondern vielmehr sich in die Reflexion begeben und sich fragen, was...
Ich glaube es.
Was liegt da drunter?
Ich glaube, die Schlussfolgerung ist, Gedanke an sich ist nicht böse, sondern was böse ist, ist, wenn man seine eigenen Gedanken gar nicht, wenn man Angst hat, seine eigenen Gedanken zu denken.
Ja.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist wirklich eine Kondition, die viele Menschen haben, dass sie Angst haben, ihre eigenen Gedanken zu denken. Nur zu denken, es hat gar nicht mit dem Ausleben zu tun, sondern einfach nur zu denken.
Von welchen Gedanken hast du Angst?
Puh, das ist eine gute Frage. Welche Gedanken habe ich Angst?
Ich glaube, ich kann es dir schon sagen. Ich habe Angst vor diesen sexistischen, rassistischen Gedanken.
Mhm. Ich habe von denen aber gar keine Angst mehr. Ich glaube, ich habe mehr Angst vor so Gedanken, so Karussellen, die ich reinkomme, wo ich alles nur noch negativ sehe, wo einfach alles trostlos und hoffnungslos und grusig ist. Ich glaube, das ist etwas, wo ich Angst habe. Ja. Weil ich habe das Gefühl, also ja, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen pathetisch, aber man kann ja wirklich ein und die gleiche Situation durch tausend verschiedene Brillen betrachten. Es gibt auch Situationen, die so grausam sind, dass man sie nicht durch schöne Brillen betrachten kann. Das würde ich gar nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe Angst, in so ein Wurmloch hineinzurutschen, gedanklich, wo ich alles nur noch trostlos finde. Das sind so Gedanken, von denen ich Angst habe.
Kann ich nachvollziehen.
Ich glaube, das wäre wieso, das ist so das Äquivalent zu einem Wellbeck-Roman. Also ich weiß nicht, ob du schon mal Wellbeck gelesen hast, aber, das ist wirklich das Lustige. Also ich finde, ich tue mich jetzt bekennen zu einem Ex-Fan oder beziehungsweise zu jemandem, der sehr viel gelesen hat von ihm und ihn wirklich grossartig findet, obwohl er wirklich ein sehr, sehr schwieriger Mensch ist und sehr viele Leute mich jetzt für das Geständnis werden nicht so cool finden.
Aber, gut, da müssen wir natürlich die Frage in den Raum stellen, kann man Kunst und Künstler
trennen? Ja, das stimmt. Das ist eine Anschlussfrage. Aber bei dem Sinne Roman, eigentlich habe ich es wirklich auf die Seite legen, weil ich gefunden habe, ich will gar nicht erst in das, eben genau in das Wurmloch hineinkommen. Und er verkauft es so gut, dass ich irgendwann glaube, dass wirklich alles trostlos und deprimierend ist. Und ich will das nicht. Ich muss mich aktiv dagegen. Ich glaube, das ist etwas, was ich verdränge, wo ich so wegdrücke, so die trostlosen Gedanken.
Und aber auch das aktiv dagegen sich auflehnen gegen die Gedanken, weil der Gedanke, der kommt und der ist halt einfach und ich muss ja nicht immer allen Gedanken glauben.
Ja.
Das ist doch genau eine Erkenntnis.
Genau, und ich glaube, dort ist es aber so, dass ich wie noch so ein bisschen, dass ich mich noch nicht verhalte entsprechend meiner eigenen Philosophie, sondern dass ich wirklich sage, nein, stopp, und es dann so ein bisschen auf die Seite wische, anstatt dass ich versuche, den Gedanken auszuhalten und darauf zu vertrauen, dass er auch wieder gehen kann. Mhm. Ich glaube, bei solchen Sachen kann ich es eben selber noch nicht so gut. Ja.
Mhm. Jetzt sind wir gerade da gelandet, wo ich einfach hochinteressant finde, weil ich natürlich mir das auch im Vorfeld oder auch während deinem Buchlesen immer wieder überlege. Und ich weiss ja, dass du viel auf Rassismus angesprochen wirst und sagst, du findest es eigentlich fast ein bisschen bedenklich, dass das Einzige ist, was die Leute rausnehmen aus dem Buch. Es geht um ganz viel anderes, natürlich. Und trotzdem wirst du auch mit dem als Autorin auch ein bisschen zur Stimme von einem Thema, wo man aus dem rausliest. Und ich habe vorher gesagt, ich habe Angst vor meinen rassistischen Gedanken. Das meine ich wollte das wirklich, ich habe irgendwie das Bedürfnis, mich noch rasch zu erklären. Mir ist es ein Stück weit im... Und ich komme mir noch schon doof vor, wenn ich das so sage, ich habe das Bedürfnis, mich zu erklären. Aber mir ist es beim Black Lives Matter Bewegung, dort ist mir das zum ersten Mal so richtig bewusst worden, was es heisst, strukturell rassistisch zu sein. Und was es heisst, dass wir einfach irgendwie aufgewachsen sind und uns gar nicht gross Gedanken machen, was wir dann eigentlich denken. Und wie mir Sachen auffallen, wo ich mich dann durch eben die Reflexion irgendwie bewusst muss gemacht werden, dass mir Sachen auffallen. Also ich habe ein Beispiel. Ich bin in einem Quartier, ich habe lange in einem Quartier gewohnt, wo einfach ein sehr ein multikulturelles Quartier und ich habe in Zürich Wiedeke und ich habe einen jüdischen orthodoxen Mann gesehen, nett, so mega herzig mit seinen Kindern umgehen. Und ich habe so gedacht, der geht jetzt auch noch herzig mit seinen Kindern um.
Ja.
Und habe dann nachher gemerkt, wieso denke ich jetzt denn? Ist da etwas drunter, wieso sollte er nicht herzig mit seinen Kindern umgehen?
Aber so Gedanken sind ja... Ich finde eben genau, ich glaube, das ist mega gut, dass du das jetzt sagst, weil eigentlich geht das, was ich meine, genau auf das raus. Es geht genau auf das raus. Und es hätte ja auch können sein, dass du jetzt einfach den Gedanken gehabt hättest und dann gar nicht erst an den Punkt gekommen wärst, dich zu fragen, warum denke ich das jetzt überhaupt?
Ja.
Und dass du den Gedanken wie vorher schon abgeschnitten hättest. Und ich glaube eben wirklich, dass auch bei so gesellschaftspolitischen Themen, dass sehr vielen Menschen geholfen wäre, wenn Leute sich auch ihre eigenen schlimmen Gedanken bewusst werden und sich damit wieder auseinandersetzen. Weil ich habe das Gefühl, das hat eine sehr befreiende Funktion. Ich habe das Gefühl, eben, wenn wir uns denen nicht stellen, dann bleiben sie wie so in dem Meer vom Unbewussten verhaften und steuern unser Verhalten. Und ich habe das Gefühl, alles, was uns nicht bewusst ist, kontrolliert uns eben viel mehr als die Sachen, die uns klar sind.
Ja, genau. Ich habe das eben dann in dieser Zeit so hochinteressant gefunden, was passiert ist, wo ein grosser Detailhändler dann gesagt hat, wir verkaufen die Doubler-Schocke-Küsse nicht mehr. Weil die nicht den Namen ändern wollen. Und wie viele Leute...
Moderne Martin Luther King.
Ja, andersrum. Nein, aber irgendwie, wie viel da auch bei Menschen aufgekommen ist, die gesagt haben, ja, ich bin doch jetzt nicht rassistisch, nur weil ich jetzt das so nennen will, wie ich es immer genannt habe, oder?
Ich glaube eben genau das, dass die Leute sich dann so triggert fühlen, ist eben genau darauf zurückzuführen, dass sie die Gedanken nicht akzeptieren. Das ist genau das. So die Trigger, die funktionieren nur dann, wenn man etwas nicht wirklich verarbeitet hat. Also das ist ja sowohl im streng psychologischen Sinn, aber jetzt auch umgangssprachlich, wie wir es verwenden, Trigger, wenn es darum geht, bin ich rassistisch oder nicht. Weil, ja, klar, ich auch. Also das ist ja wir alle so. Und ich glaube wirklich, dass der Trigger nicht funktionieren würde, wenn wir eben den Gedanken zu Ende überführen, wäre die Erkenntnis ganz klar ja. Ja.
Und dann können wir mit dem arbeiten.
Und dann kann man damit arbeiten, genau. Aber ich glaube, also die bösen Gedanken zu verdrängen, hat eigentlich die Hauptfunktion, dass man sein Selbstbild kann aufrechterhalten kann. Das Selbstbild von einem, ich sage jetzt mal ganz pauschal, guten Mensch. Dass man kann sagen, ich bin ein guter Mensch.
Ja.
Ich glaube, das ist die Funktion von diesen Filtersystemen und von dem, dass man muss aufhören muss. Also das ist ja genau das Gleiche, wenn ich jetzt irgendwie am Esstisch sitze und meiner zukünftigen Schwiegermutter nicht irgendetwas total Beleidigendes im Kopf rühre. Das würde mich ja zu einem total verschissenen Mensch machen. Und gleichzeitig würde es Menschen auch zu einem... Also zumindest vergleichen sie es mit dem. Sie sagen, wenn ich ein Rassist wäre, wäre ich ein schlechter Mensch. Der Fakt ist aber der, dass wir alle rassistisch sozialisiert worden sind und eigentlich gar nicht anders können als rassistisch sein. Das heisst, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Es gibt einfach Leute, die darunter leiden und Leute, die nicht darunter leiden. Das ist der einzige Unterschied.
Wie werden wir rassistisch sozialisiert?
Oh, das fängt an mit, Kolumbus hat Amerika entdeckt, also mit dem Geschichtsunterricht. Also es fängt ja noch vorher an. Eigentlich fängt es schon damit an, dass es gewisse Wissenschaftssysteme gibt, wo schriftlich festgehalten werden und andere nicht. Ich finde, das ist eigentlich wie so der Startpunkt dafür. Und warum das gewisse Schriftsysteme nicht verschriftlicht worden sind, hat einerseits natürlich mit dem Schriftsystem zu tun, das nicht in gewissen Fällen nicht da war, aber es hat natürlich auch zu tun mit der willkürlichen Zerstörung von ganzen Gesellschaftssystemen, also jetzt im globalen Süden vor allem. Mhm. Das heisst, es sind ja wie einfach nur, wir haben nur einen beschränkten Vorrat auf Wissen. Das ist das eine. Und das ist auch kein Zufall. Ich meine, schlussendlich ist ja, wie soll ich sagen, unter dem Gesichtspunkt, dass der Westen und Europa eigentlich die Vormachtstellung hat auf der Welt und wieso die anderen Gesellschaften zivilisiert und so weiter, braucht es natürlich auch eine Legitimation dafür, dass das so ist. Und das ist natürlich auch sehr wissenschaftlich aufgebauscht worden. Das heisst, eigentlich passiert auch ein grosser Teil von unserer Aufklärung und von unserer westlichen Wissenschaft auf der Vorannahme, dass Europa das Zentrum vom Fortschritt ist und von der Menschlichkeit und von etc. Und ich glaube, dort fängt es schon an. Also das Wissen als ganzes System ist eigentlich schon mal rassistisch. Und das kann man abspalten in diverse verschiedene Disziplinen. Ich finde vor allem Geschichte extrem spannend, Geschichte als Disziplin. Also welche Menschen sind es wert, um Strassennamen zu erhalten, als Skulpturen verewigt zu werden. Dann eben auch so das Narrativ von der dunklen Welt, wo durch europäische Seefahrer entdeckt wird, als wäre vorher nichts dort gewesen. Und so. Also das finde ich auch ein extrem interessantes Beispiel. Dass man immer noch unterrichtet, dass Kolumbus Amerika entdeckt hat, das ist doch einfach zum Lachen. Also es ist immer noch, oder? Also das ist irgendwo durch... Ich finde es fast schon faszinierend, aber... Mhm. Ja,
völlig. Ja. Ich habe mir das im Fall noch nie so bewusst gemacht.
Ja.
Siehst
das ist doch unglaublich.
Also das, ja, quasi, es hätten Europäer müssen etwas entdecken.
Ja.
Und erst dann ist es auf der Weltkarte jetzt davon existieren.
Ja, es hat ja fast schon so etwas Biblisches. Also wie so der Europäer, der die Welt entdeckt und dann fängt sie an zu existieren.
Richtig, genau. Wie also so ein Game, wo zuerst wo man muss gewisse Levels erreichen muss, um dann überhaupt... Ja, genau. Wie bist du rassistisch sozialisiert? Wenn du sagst, wir sind alle...
Ja, ich bin auch in die Schule gegangen, gell? Also so, das ist halt so ein bisschen, also das Wissenssystem, das sind ja schlussendlich etwas, wo, ich glaube sogar, wenn ich nicht in die Schule gegangen wäre, wäre ich rassistisch sozialisiert, weil einfach das, was wir als Wissen betrachtet, also alles, was wir als Wissen betrachtet, schlussendlich von einer europäischen Tradition ausgeht, wo, wie ich schon gemeint habe, rassistisch ist, aber es geht noch viel weiter. Ich meine, also ich würde nicht sagen, nicht nur rassistisch, ich bin auch sexistisch sozialisiert. Aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch, wie in der Medizin, wie es eigentlich basically fast alle Medikamente am Männerkörper austestet werden und nicht am Frauenkörper. Mhm. Und wie der Männerkörper eigentlich wie so den Standard bildet, der männliche weiße Körper. Wenn ich das Wort Mensch lese, dann denke ich an einen weißen Mann. Und ich würde mal behaupten, dass es nicht nur mir so geht. Ich bin jetzt ganz mutig.
Ui, ja.
Ja.
Nur schon das Wort Mensch ist ein weißer Mann.
Ja, also ich glaube sogar, wenn es nicht ein generisches Maskulinum ist, also wenn es nicht eindeutig weiblich gekennzeichnet ist, dann denkt man an ein männliches Pendant. Es ist noch schwierig, ich bin mir nicht ganz sicher, weil es halt im Deutschen halt wirklich der generische Maskulin und Feminin gibt. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn das Wort Autor sowohl Männer als auch Frauen würd umfassen, dann weiss ich jetzt wie nicht, ob ich dann auch automatisch an einen weißen Autor denke, ich glaube aber schon. Und zwar einfach aufgrund davon, dass bis vor sehr kurzer Zeit hauptsächlich männliche weiße Autoren rezensiert, veröffentlicht worden sind, wo auch nicht irgendwo explizit in so die Schublade Special Interest Literatur reingeschoben worden sind, dass ich einfach will sagen, das ist ein Mann, das ist ein weißer Mann, der das Buch geschrieben hat, fertig, das ist ein Autor.
Ja.
So. Das sind so Sachen, oder? Also es sind so ganz kleine Sachen. Aber gleichzeitig, ich meine, eben so Rassismus, wo, ich glaube, das verstehen auch viele Leute nicht, dass mir ja so Sachen auch passieren. Wenn ich zum Beispiel zwei eher ostafrikanische Menschen am Bahnhof gesehen, die nicht so weit voneinander wegstehen, dann glaube ich, die sind sicher zusammen da. So dumms, also so Sachen. Mhm. Also, oder dass ich jemanden auf Englisch anspreche, das passiert mir ja auch. Also es ist nicht so, dass ich das ist alles auch in mir drin.
Und bewertest du das bei dir, wenn dir das passiert?
Ja, aber ich bewerte das so als, aber ich bewerte es aber nicht als etwas, wo meine Essenz ausmacht, sondern wie so als etwas Externes, wo halt auch Teil von mir ist. Also ich bewerte das System, wo macht, dass ich so denke, aber ich muss mich ja selber nicht abwerten deswegen. Und ich glaube, das ist eben auch, wo ich glaube, dass viele Leute nicht verstehen, es geht ja nicht darum, dass sie schlechte Menschen sind. Aber es geht darum, dass sie sich selber hinterfragen können.
Ja.
Ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Leute sich verweigern, in dieser Debatte auch irgendwo durch die eigenen Schwachstellen offen zu legen, weil sie glauben, wenn ich das jetzt zugebe, dass ich auch rassistisch bin, dann heisst das, dass ich ein schlechter Mensch bin.
Ja.
Und natürlich auch, weil einfach so viel fällt mit dieser Erkenntnis. Man muss so viel neu aufbauen. Weil es umfasst ja so vieles, was wir als wahr anerkannt haben. Und ich glaube, das ist einfach auch viel nicht zu blöd. Also ich weiß auch nicht.
Also wir müssen wie anerkennen, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind, dass das ein Fakt ist, dass wir das in uns innen haben. Und erst dann können wir irgendwie einen Schritt weiterkommen.
Ja, ich denke es schon, ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das nicht verwechselt eben mit irgendwelchen, mit Kritik oder mit einer Kritik an der Persönlichkeit oder so, oder an dem moralischen Verhalten. Um das geht es ja gar nicht. Das ist viel grösser als moralische Entgleisung. Es ist ein System und das System hat nichts mit dem innersten Kern von der Person zu tun.
Das ist so krass, weil wir haben ja damals in dieser Zeit, damals, das klingt schon, als wäre es Jahre her, aber es ist tatsächlich vor Covid gewesen, wo es die Arena gegeben hat, wo man über die Existenz
von Rassismus
diskutiert hat. Also man hat darüber geredet, ob wir ein Rassismusproblem haben.
Und hat dann wie viele Schwarze eingeladen? Ich glaube so 3 oder so.
Genau, also das ist, ja, die ist sehr dann umstritten und kritisiert worden. Zu Recht haben wir nachher über das geredet, also über wie das gehandhabt worden ist. Aber du wirst jetzt auch sagen, also das ist völlig lächerlich, dass wir über die Existenz von Rassismus diskutieren.
Absolut. Ja, wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, das kann nicht sein. Das ist nicht passiert.
Das ist nicht passiert,
es gibt ja in meinem Buch, da muss ich gleich noch ein bisschen Werbung machen,
ja,
gibt es ein Bundesamt für die Rationalisierung Andersfarbiger anhand von Cappuccino bzw. Kaffee, kurz Barack. Und das Bundesamt hat die Funktion, dass es alle Leute, die außerhalb vom weißen Hautfarbenspektrum sich befinden, eine Akte anlegen über die Person mit der genauen Beschreibung von der Hautfarbe. Und wenn ich das für Schweizer vorlese, dann lachen die schallend. Die finden das extrem lustig. Wenn ich das Deutsche vorlese, dann glauben die, dass wir das in der Schweiz wirklich haben.
Ein Bundesamt, wo Menschen anhand von ihrer Hautfarbe nach Kaffee.
Genau, nach Kaffee.
Du einteilen.
Und das ist doch irgendwo auch, also das macht irgendwo durch eine Satire aus, dass es nicht wirklich so weit weg von der Wahrheit ist, aber auch irgendwie gleich. Es ist wie nur eine Zuspitzung davon.
Mhm.
Ich glaube, der zweite Schritt ist nicht, wie überwinden wir den Rassismus, sondern der zweite Schritt ist eigentlich, wenn, und ich sage jetzt nicht mir, weil ich auch mit einbegriffen bin, auch in der Personengruppe, die darunter leidet, wenn ihr, sage ich jetzt mal ganz polemisch, Rassismus weiterhin aufrechterhalten oder nicht. Und ich glaube, dann kommen wir eigentlich zu der Beurteilung von der Verantwortung von der einzelnen Person. Ja. Ich glaube, dann geht es um die Verantwortung. Man ist nicht verantwortlich dafür, rassistisch zu sein, man ist verantwortlich dafür, Rassismus beizubehalten.
Mhm.
Und vielleicht, ich denke jetzt gerade weiter, vielleicht ist ja auch wie so der Wille, sich nicht damit auseinanderzusetzen, damit verknüpft, dass man eigentlich insgeheim weiss, dass man ihn auch müsste überwinden und das vielleicht auch gar nicht will. Also ich wirf das jetzt einfach mal vielleicht nicht allen, aber vielen Menschen vor, weil es ja natürlich auch ein System von Privilegien bedeutet.
Wo und wie erlebst du Rassismus im täglichen Alltag?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, da ich jetzt das Privileg habe, dass ich nicht mehr vom Wohlwollen von Arbeitgeber oder so abhängig bin ich wenigstens diesbezüglich relativ offen. Das wäre sicher nicht anders, wenn ich, also ich sage, ich habe sicher am Arbeitsplatz sehr viel Rassismus erfahren. Also das sind dumme Aussagen. Aber was ich muss sagen, abgesehen von der offensichtlichen Rassismus, also auch als Beschimpfungen, sage ich jetzt einfach mal ganz pauschal, ist natürlich auch etwas, was sehr frustrierend ist, wo, glaube ich, viele Leute nicht kennen, wo ich jetzt mal, würde ich jetzt mal behaupten, also Menschen, die jetzt weder unter Sexismus, Rassismus oder sonst einem Ismus leiden, ist, dass ich nie kann wissen, ob eine Person grundsätzlich gerade schlecht gelaunt ist oder ob sie mich blöd findet, weil ich nicht weiss bin oder weil sie das Gefühl hat, ich bin eine blöde junge Frau. Oder, also es ist wie, ich weiss nie, ist es jetzt einfach nur jemand Unsympathisches, jemand, der gerade schlecht gelaunt ist, oder ist es ein Rassist oder ist es ein Sexist? Oder beides. Also das so Sachen. Das heisst, und ich glaube, das ist auch etwas, was extrem anstrengend ist für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen, dass sie wie nicht einordnen können, warum ihnen Leute auf eine gewisse Art und Weise begegnen. Das kann auch sein, dass sie zum Beispiel extrem nett sind. Also der sogenannte positive Rassismus, was ich eine ganz dumme Bezeichnung finde, aber also was wäre Rassismus jemals positiv, aber ja, anderes Thema, dass sie extrem freundlich sind und dann plötzlich kommt das, ja, ich liebe Afrika. Und dann denkt man, ah, okay, du bist jetzt einfach die ganze Zeit so nett zu mir gewesen, weil du mir hast wollen zeigen, was für ein toller, guter, aufgeklärter Mensch du bist. Oder vielleicht ja nicht, vielleicht bist du einfach so. Das sind so die Probleme. Also man kann wie einfach die Menschen nicht, man hat das Gefühl, man kann die Menschen nicht richtig lesen. Das ist, glaube ich, etwas, wo ich muss sagen, das begleitet mich jetzt diesbezüglich am meisten.
Ja. Ah, faszinierend. Das andere, das natürlich, das gibt es auch, genau. Jemand, der gerade irgendwie sich speziell. Aber ist das nicht, wenn wir jetzt den Bogen schlagen zum Gedanken reflektieren, ist da nicht jemand schon voll auf einem Weg? Oder?
Gute
das Frage. Kann man jetzt auch natürlich auch nicht pauschalisieren.
So eine Karte haben. Du bist hier.
Wir möchten gerne uns Rassismus an einem System festheben, wo wir irgendwie weiterkommen können.
Genau, so nach
Rassismus-Chart.
Nächster Roman.
Bonuspunkte, ja genau. Oh mein Gott.
Genau, ja, gute Frage. Wo befinden sich die Leute? Ich glaube nicht, dass die sich schon befreit haben, weil ich glaube, die sind eben auch noch nicht an dem Punkt, wo sie festgestellt haben, was Rassismus eigentlich ist.
Mhm.
Also das sind so Leute, die sagen, ich sehe, I don't see color. Das ist so eine klassische Aussage von so jemandem. So, ich sehe das gar nicht, ich verstehe gar nicht, warum andere Leute, also so, ja, dann lies ein paar Bücher, dann verstehst du, es gibt schon einen Grund. Es ist nicht einfach so, dass Unverständnis ist auch wie eine Ohrfeige. So, ich verstehe das einfach nicht. Das ist so, also ich finde das so schlimm. Das ist natürlich nicht, man kann es nicht gleichsetzen, aber es zeigt ja auch, dass jemand die Reflexionsschritte einfach noch nicht oder nicht gemacht hat.
Das ist das Abwenden von
ja,
der Realität.
Ja, so, ich bin nicht mitgemeint. Das ist wie all man, so ein bisschen.
Ah, ja.
einfach
ja,
der ja. Racism-Form davon.
Du hast ja mal gesagt, du findest das Wort Diversität absolut katastrophal.
was sage ich da alles? Oh Gott, ja.
Aber magst du dich erinnern an das?
Ja, doch. Aber also ich sage das oft, aber ich weiß übrigens nicht, was ich so sage. Also öffentlichkeitswirksam sagen, was ich einfach.
Ja, aber das hat mich eben, das hat mich irgendwie. Das habe ich spannend gefunden. Weil, also ich finde ja, ich weiß nicht, wie du erlebst, aber wir verhärten unsere Fronten ja brutal in den letzten paar Jahren.
Mhm.
Und es gibt entweder das eine, wo irgendwie so sich dieser Woke-Bubble, und ich meine das überhaupt nicht respektierlich, aber ich wollte es jetzt mal so mit diesen Begrifflichkeiten, die man dann so hört, die Woke-Bubble, und dann gibt es die andere Front, die sagt, ja nein.
Das darf man ja wohl noch sagen.
Das darf ich genau. Man kann ja wohl noch. Genau, sicher, ja. Und ich bin manchmal ein bisschen ratlos.
Ich auch, ja.
Wo wir durchgehen.
Ja, ich bin auch sehr ratlos.
Dass man nicht mehr zulässt und nur noch sagt, ich habe recht und du bist falsch. Irgendwie so, es geht so in die Richtung. Und
ich habe auch das Gefühl, dass ich fühle mich auch ein bisschen ratlos. Also ich fühle mich natürlich sehr fest mehr in der Richtung von der sogenannten woke, linksversifften Bubble zuordnen. Aber ich muss auch ehrlicherweise zugeben, dass ich auch dort sehr viel Diskurs nicht nachvollziehen kann und irgendwie auch finde, hey, wow. Ja, wie soll ich sagen? Ich finde viele Debatten, die geführt werden in dieser Bubble, extrem wichtig. Aber ich glaube dann teilweise aber auch, dass wo das noch Kämpfe zu führen sind, die viel essentieller sind, Und das wie so mehr in dieses Feintuning von der, also fast schon utopische Feintuning von der Realität geht. Und ich habe wie das Gefühl, das klingt jetzt sehr vielleicht krass, aber ich habe eigentlich wie das Gefühl, das ist auch in vielen Bereichen Ausdruck von einem Privileg, dass man sich dann über so ganz spezifische Sachen kann Gedanken machen. Also wie wenn du als schwarzer Mann in den USA auf der Straße verschossen wirst, dann wirst du dem schwarzen Mann nicht können vorwerfen, dass er anstatt menstruierende Person Frau sagt, zum Beispiel. Also es sind so Sachen. Ich sage nicht, dass die Diskussion nicht wichtig ist und ich will dem auch gar nicht seine Legitimation absprechen, aber ich finde einfach, ich finde es teilweise so ein bisschen realitätsfremd.
Ja. Und gleichzeitig wird aber das diskutiert, was die eigene Realität ja widerspiegelt.
Absolut, ja.
Oder wenn ich privilegiert bin, kann ich mich um solche... Also, ist es wie der Moment, um über diese Sachen zu sich... Oder was findest du momentan so sehr... Was wird ad absurdum getrieben in Sachen Diskussion?
Ich finde vor allem, es sind vor allem so Fragen von der Wortwahl, also von der Sprache.
Ja.
Ich finde das Gender, mein Gott, das ist ja, also das finde ich jetzt wirklich absolut verständlich und ich finde, da hätte man auch schon seit Jahrzehnten können mal so ein bisschen Update machen, aber es geht dann zum Beispiel eben so um so kategorische Substantiv. Zum Beispiel eben, mir ist zum Beispiel wirklich mal an einem Schreibseminar passiert, dass mir jemand gesagt hat, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Ach, ich weiß es nicht mehr, aber es ist darum gegangen, dass ich irgendwie das Wort Mutter oder Frau benutzt habe und mir dann gesagt worden ist, das müsse ja nicht unbedingt eine Person sein, die das biologische Geschlecht hätte, sondern es könne ja genauso zum Beispiel eine non-binäre Person sein, die schwanger ist oder so etwas. Voll, ja, fair, also wirklich fair. Voll fair, aber ich habe dann müssen sagen, ich kann das jetzt wie nicht, und das ist genauso auch bei Daily Soap gewesen, aber ich hatte immer sagen, die Realität von diesen Figuren in diesem Roman ist ganz weit entfernt von dieser Philosophie, auch wenn diese Philosophie ihre absolute Legitimation hat und ich kann, eine Person in diesem Roman würde das nicht so sagen und die Erzählstimme auch nicht, was nicht heisst, dass ich die Diskussion blöd finde, aber es ist dann wie so, ich habe das Gefühl, es gibt dann schon auch Leute, die vehement würden sagen, doch, das geht einfach nicht. Und das ist diskussionslos, das ist eigentlich schlecht so. Dass du
jetzt auch dort eine Wertung dann.
Ja. Und ja, also vielleicht, ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich da auch meine blinden Flecken, aber ich glaube, wenn es um den Sprachgebrauch geht, dann habe ich manchmal wie auch das Problem, dass ich finde, die Sprache rennt voraus und die Realität hinkt hinten rein. Und ich weiss wie nicht, ob die Sprache, die voraus rennt, die Realität mit sich zieht oder ob es nicht umgekehrt sollte sein. Ich tendiere eher zum Zweiten, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Das sagt ja schon sehr viel über die Macht von der Sprache aus. Egal welche Version.
Ja, das stimmt. Also, dass die Sprache mächtig ist, das ist unbestreitbar, ja.
Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen in einer Zeitung, wo es darum geht, Diversity Management in Unternehmen über deutsche Konzerne, die ihre Programme für mehr Vielfalt reduzieren. Und da gibt es, ich komme mit dieser Frage wegen diesen Fronten, und da gibt es die eine Unternehmerin, die sagt, fataler Rückschritt, und die andere Unternehmerin, die sagt, ja, aber die Quotendebatte ist viel zu weit gegangen, ist ja klar, dass das jetzt passiert.
Yay.
Und ich frage das so, im Wissen, dass du findest, der Begriff Diversität geht jetzt auf den Senkel. Und ich habe aber gleich in der Vorbereitung gefragt, Nora, das ist ja, aber ist denn nicht gut, dass wir uns eben dann gleich solche Gedanken machen?
Ich glaube, es ist vielleicht genau so. Vielleicht hast du mich jetzt gerade ertappt bei etwas, was ich jetzt vorher gar kritisiert habe, aber selber auch Opfer davon bin. Nämlich, dass ich mich dann auch an so einen Begriff festhänge. Was mich so nervt an dem Wort Diversity ist, es klingt so ein bisschen wie wenn ein Schweizer sagt Ausland. Also wenn ein Schweizer sagt Ausland, dann heisst das einfach nicht die Schweiz.
Und was heisst das? Was schwingt
also
damit?
Also Diversity heisst einfach nicht ein weisser Mann. Oder?
Ach so.
Und das ist das, und das klingt dann so auf, ich sehe so einen Zirkus vor mir, von Leuten, die irgendwie so jonglieren mit einer Clownsnase und irgendwie Purzelbäume machen und was weiß ich was, dafür sind es einfach Menschen, die nicht weisse Männer sind. Darum finde ich das Wort so bescheuert, weil irgendwo durch natürlich, also, und eben, ich meine, schlussendlich ist es wie einfach nur Ausdruck von einer ich meine, das Wort braucht es, weil die Realität es erschaffen hat. Ich glaube, ich bewege mich da halt vielleicht auch so ein bisschen in einem idealistischen Rahmen, wenn ich sage, ich hasse das Wort. Es ist natürlich völlig... Ich habe lieber eine Firma, die sagt, wir brauchen Diversity und dann wirklich so Programme hat, anstatt eine Firma, die sagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie uns auf so identitätspolitische Kategorien festschreiben und wir stellen einfach Leute ein. Ja, also ich verstehe den Begriff, aber ich glaube, ich stoße mich einfach an der Realität mehr als am Begriff selber, weil die Realität wie so ja, der Begriff geboren hat, sage ich jetzt nochmal. Mhm. Dass der Begriff überhaupt notwendig ist, ist einfach etwas, was ich irgendwie...
Aber das hat doch etwas Menschliches. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen alles können zuerst beschreiben. Das hat auch mit Sprache zu tun. Irgendwie müssen wir es können benennen, dass wir können einen Schritt weitermachen können.
Ja, aber ich habe das Gefühl, auch dass so das Phänomen hat, nimmt dann so ganz komische Ausmaße an, das Diversity.
Zum Beispiel?
Also erstens mal finde ich es lustig, dass es ein Anglizismus ist, weil es ist so etwas Modernes, etwas Neues. Oder man kann es nicht auf Deutsch sagen, es ist etwas... wo wir jetzt auch noch also so gelernt haben, das finde ich irgendwie auch bezeichnend.
Stimmt.
Wann benutzen wir Anglizismen? Ich finde, das sagt auch sehr viel aus über das Ganze. So, eigentlich sind wir Schweizer, aber...
Gender-Debatte, also Diversity.
Yeah, genau, ja, das Gender. Ja, das Gender ist auch so. Genau.
Gender-Sternli.
Ja, ja. Stimmt, das ist auch so ein Wort. Aber dann gibt es, also ich habe irgendwie, wo das gerade so voll aufgekommen ist, so in den Ende 10er Jahren, hat es denn irgendwie Sachen gegeben, Diversity Awards, Diversity Walks, you name it, so Zeug, für irgendwelche Frauenzeitschriften, wo dann irgendwie, ja, dann irgendwie ein Model, ein schwarzes Model den Award bekommen hat. Geben dir doch einfach so einen Award. Also es ist, ja, ich weiss, es ist wie die Quotenfrage. Ich bin da noch sehr unschlüssig, aber es ist dann wie so, es hat so etwas extrem forciert und verklemmt. Und ich habe darum das Gefühl, dass es auch nicht nachhaltig ist. Ich habe das Gefühl, es ist wie so auftreten wie ein Trend und es hat sich ja auch leider Gottes gezeigt, dass es so ein bisschen ein Trendphänomen war. Genau wie so auch der Begriff Postmigrant ist und so die ganzen Kunst- und Kulturprodukte. Das ist jetzt auch wieder mega im Rückgang und die Debatten sind wie gar nicht mehr so aktuell. Und ich habe das Gefühl, das hat man wie schon so ein bisschen rausgeschmückt. Ganz von Anfang an. Einfach auch der Umsetzung, vielleicht ist es auch mit Umsetzung, die mich dann stresst, als Wort. Aber es bereitet mir Unbehagen.
Mhm. Ich hoffe immer, dass wir als Gesellschaft irgendwie weiterkommen und dass es manchmal einen Rückschritt braucht, um wieder irgendwie zu... Aber es ist jetzt auch so eine blöde Floskel.
Mhm. Ja, aber man muss manchmal also sich so ein bisschen festheben an so Sachen, das verstehe ich schon.
Und irgendwie... Oder was bist du? Wie... dystopisch oder utopisch oder realistisch schaust du der Zukunft entgegen?
Ich bin eigentlich grundsätzlich eher ein dystopischer Mensch, aber ich muss sagen, je älter ich werde und je schlimmer das alles wird, desto optimistischer werde ich, absurderweise.
Auch noch schön.
Ja, irgendwie schon, ja. Also ich habe irgendwann durch mega einen Glauben an die Menschen. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht habe ich noch nicht genug schlimme Sachen erlebt, ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, doch irgendwo durch... Das kann nicht sein. Ich glaube immer noch nicht, dass es so kann sein. Und ich erfreue mich dann halt auch umso mehr an so kleinen Siegen, zum Beispiel, wo der Zoran Mamdani Bürgermeister von New York geworden ist. Das hat mich, glaube ich, vor 10 Jahren gar nicht so gross interessiert. Ich habe einfach gedacht, so, ah, cool, super, nächste Seite. Und jetzt hat sich das wirklich wie so einen persönlichen Sieg angefühlt. Aber genau jetzt auch, genauso mit dem Verlust vom, mit der Abwahl von Viktor Orban. Auch wenn der nächste Präsident ja auch sehr konservativ ist, aber es ist einfach nicht der Orban, so Sachen, denen gebe ich wie viel mehr Bedeutung zu und sie haben dann viel mehr Gewicht. Mhm. Und ich sehe ja auch, wie viel Gegenwind sich formiert, wie viele Leute auf die Straße gehen, um gegen faschistische Parteien zu protestieren und all diese Sachen gibt es ja auch. Also es ist wie, ja, ich glaube, kann man das wie auch nicht rausnehmen, irgendwo so eine realistische Prognose aufzustellen. Ich bin weder Foreign Policy Expertin, noch irgendwie sonst. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht einfach nur um des Überlebenswillens, dass es dann schon nochmal ganz anders wird.
Ja, und also meine, wenn man dieses Buch so liest, dann liest man ja auch ein Werk von einer Autorin, wo weiss, was Satiren ist und wo weiss, wie sie vielleicht auch ein Ventil findet, um die Themen zu verarbeiten. Das habe ich mich ab und zu mal gefragt. Also wie viel ist auch autobiografisch auf eine Art und Weise?
Ich würde sagen, der Humor, definitiv.
Der Humor, ja.
Absolut, ja. Also ich meine, autobiografisch mich interessiert grundsätzlich auch die Frage, was ist autobiografisch und was ist non-autobiografisch.
Also, okay, ja, spannend.
Wieso kann...
Kannst du dich trennen von dem, was du machst?
So? Ja. Also zum Beispiel kann ein Science-Fiction-Roman autobiografisch sein? Ich glaube schon. Ja, ich bin mir noch unschlüssig. Ich will sagen, das Buch bin extrem fest ich einfach. Also so, das ist mein ganzes Wesen, meine Quintessenz ist das Buch eigentlich. Oder zumindest das, was ich bis zum Abschluss von dem Manuskript gewesen bin. Man entwickelt sich ja auch weiter. Und das ist irgendwo durch jetzt in dieser Buchform. Insofern würde ich sagen, ist es mega autobiografisch. Weil da wirklich keine Pose oder so etwas. Im Gegenteil, es ist wirklich fast so ein ungefiltertes Ich, das dann einfach noch ein bisschen, zum Glück ein bisschen lektoriert worden ist. Aber so von der... Ja, also dass ich jetzt vielleicht so könnte Menschen zuordnen oder Daten und so weiter. Also ich meine, klar fließen da Menschen rein, die ich kenne, aber das sind dann teilweise 8 Leute in einer Figur und dann auch wieder ganz viel erfunden. Das ist wie, ja. Das kann man nicht so klar. Ja.
Das Buch ist vor einem Jahr, guten Jahr rausgekommen.
Ja, genau, ja.
Ist es dann auch erst dann fertig gewesen oder ist so ein Buch vorher irgendwie schon ein paar, weißt, so?
Ja, es ist vorher schon, ich glaube, so 2-3 Monate vorher fertig gewesen. Es ist so eine ganz schlimme Zeit, wo man nichts mehr machen kann, wo man weiss, jetzt geht es in Druck und man hockt dort und denkt sich, Scheiße, vielleicht habe ich da irgendwie etwas ganz Wichtiges falsch gemacht und die Leute werden das sofort sehen und sagen, oh mein Gott, ist das blöd, schau mal, da hast du irgendwie, das kann ja gar nicht sein, weil vorher hast du ja gesagt, so und so. Ja, 2 Monate ist es mir so gegangen. Ich glaube, es war mit Abstand die anstrengendste Zeit gewesen. Lustigerweise von dem ganzen Schaffensprozess, um einfach warten, bis es rauskommt. Dann auch, um dann so ein bisschen warten, was so die ersten Reaktionen sind und so.
Und der Schaffensprozess ist aber etwa 6 Jahre gegangen?
Ja, also nicht am Stück, gell. Ich habe mega viel einfach auch gar nichts gemacht. Also ich habe teilweise wirklich ein halbes Jahr kein Wort geschrieben und wie das, ja, gelebt.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also vielleicht die erste Frage, wann hast du gefunden und jetzt schreibe ich das Buch?
Ich glaube, das war so Mitte von meinem Bachelorstudium am Institut, hatte ich irgendwie so eine vage Idee gehabt, was ich machen will. Ich habe gewusst, ich will eine politische Seifenoper schreiben. Das war irgendwie so mein Ziel gewesen, weil ich einfach finde, das sind so 2 krasse Gegensätze und gleichzeitig eben auch überhaupt nicht. Also man könnte ja theoretisch auch so linksautonome Soaps machen, das wäre extrem witzig. Antifa-Leute, die irgendwie intrigen und Intrigen spinnen und so, keine Ahnung, aber natürlich auch umgekehrt. Irgendwelche rechtsnationale Seifenoperen. Mhm. Oder auch so, ja, also weil ich glaube, ich habe einfach eine mega Faszination für Unterhaltungsformate, wo so ganz... ganz banale, in Anführungszeichen, die halt auch so mega Strahlkraft haben und viele Leute holen. Das Massenphänomen.
Das ist so spannend. Ich finde immer so spannend.
Aber mega politisch sind.
Schaust du so Bachelor-Zeug? Nein, sorry, ich darf es nicht so despektierlich sagen. Ich finde es nämlich auch absolut. Die Sendung hat kalt.
Kalt, ja. Wirklich top.
Das ist schon im gleichen Haus angesiedelt, wo ich auch noch arbeite. Ja. Unser Studio ist gerade quasi unterhalb von den Räumlichkeiten, wo der Bachelor wie konzipiert und dann produziert wird. Spannend. Also wir gehören ins gleiche Haus, darum sage ich nur Gutes über die Sendung.
Super.
Schaust du so TV-Sendungen, wo man auch unter Trash-TV...
Extrem viel.
Das finde ich immer so faszinierend, wenn gescheite Menschen, und ich kenne ein paar... extrem viel so Sendungen schauen.
Ja.
Was ist es?
Hey, was ist es?
Ich
glaube im Fall, wie wirklich so ein Interesse, also einerseits will ich natürlich oft einfach mein Hirn ausschalten, wie jeder andere Mensch auch. Das ist, also ich bin da genau gleich gestrickt, wie Leute, die jetzt keine Bücher schreiben und einfach wenn ja, irgendetwas seicht zu schauen. Aha. Aber ich glaube, es ist schon auch wie so ein... Ich habe das Gefühl, in diesem Format lernt man mega viel über Gesellschaften. So wie sich Menschen unterhalten fühlen, zeigt extrem viel aus darüber, wie sie sind, glaube ich. Und zusätzlich kommt auch dazu, dass wir auch in einer Zeit leben, wo die Politik viel mehr, immer mehr sich so annähert an solche Formate. Also dass wie so die Grenze zwischen der Reality-TV und der Realität eigentlich verschwimmt, einfach aufgrund von so Erzählungen von Politikern, also von symbolischen Gesten, wo eigentlich gar nicht mehr dahinter steht, also irgendwelche gross geschwungenen, also gedreschte Phrasen, die eigentlich gar nichts bedeuten.
Eigentlich ist das eine Reality-Show. und Trash-TV, wo du auch draussen ganz grundsätzlich abgeht.
Das ist doch das Dschungelcamp eigentlich, ja. Oder? Also ich finde auch so, ich habe ja lange in Wien gewohnt, so die ÖVP-Skandale, das ist doch eigentlich, also kann man, also und das ist das Gefährlichste, da muss man lachen und denkt sich so, hahaha.
Ja.
Aber eigentlich ist es ja vor, also ist ernst. Und ich glaube eben auch dadurch, dass das so divergiert, nimmt es dem auch wie so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Empörung raus. Also ich habe das Gefühl, man wird so ein bisschen, es nivelliert sich wie so das Fiktive und das Reale, dass dann wie eben so das Entsetzen nicht da ist. Und ich glaube, das hat schon auch viel, viel Kalkül. Also ich glaube, Politiker wissen da ganz genau, wie sie so sich bedienen diesen Stilmitteln.
Mhm. Also du bist ein Fan von Soap Operas gsi, immer schon. Ein Fan von Reality-Shows. Du hast «Sturm der Liebe» wahrscheinlich einmal geschaut.
Nein, das habe ich nicht geschaut. Ich habe immer so die «Wege zum Glück»-Sachen geschaut. So Julia, Bianca.
«Verbotene Liebe»?
Ja, ich glaube, ein paar Folgen.
«Marienhof»?
Nein, «Rote Rosen» habe ich geschaut.
«Rote Rosen»?
Das ist übrigens der beste Titel für so eine Sendung überhaupt. Ich finde, wenn ich immer so ein Gedicht kann veröffentlichen, dann nenne ich in «Rote Rosen». Ich finde das einfach, es ist so schlecht.
Ich habe mal mit einem Autor ein Interview geführt, der so bei so einer Soap-Opera geschrieben hat. Die machen Sendung pro Tag. Krass. Also sie schreiben eine Sendung, eine Folge, sie drehen eine Folge, also natürlich nicht die gleiche am gleichen Tag, aber krass. Also es ist eine tägliche Maschinerie.
Ich brauche 6 Jahre für ein Buch.
Also wir sind nochmal bei der Frage gewesen,
was ich so schnell geschaut habe.
Ja, das, ich meine, gerade viele Fragen, die wir noch nicht richtig fertig beantwortet haben. Ja, es nimmt mich Wunder, was du alles noch geschaut hast und vor allem, wie du so in die Seifenoper-Welt eingetaucht bist. Aber zuerst noch mal zurück zu dem Buch, wenn ich mir das vorstelle. Also irgendwann hast du gefunden, so Mitte Bachelor, ich will das eine politische Soap-Geschichte machen.
Mhm.
Und dann? Was passiert bis zum Punkt, wo man wirklich hersitzt und sagt, dort schreibe ich das erste Kapitel?
Was ich extrem gerne mache, sind so Geschichten nehmen, die in der Kulturgeschichte extrem gross sind, zum Beispiel griechische Mythen oder auch biblische Geschichten, also so, wo so einen Plot haben, wo wir einfach die meisten Leute kennen. Das ist ja auch wieder so ein Massenphänomen. Ich glaube, das ist etwas, wo, ja, eigentlich ist die Bibel genauso ein Massenphänomen wie die Kardashians. Ui, da würde mich jetzt ganz viele Leute hassen.
Geiler Vergleich.
Aber einfach, wo man kann folgen, wo man wie weiss, okay, es gibt wie so einen gemeinsamen Nenner für alle Leute.
Aha.
Und tun das dann wie neu in Szene setzen mit neuen Figuren. Und wie so, ich nehme es dann wie so in unsere Zeit, in unseren Kulturkreis und tun es dann wie neu inszenieren. Und jetzt in dem Buch hat es zum Beispiel auch den Narziss, also ein paar Anspielungen an den Mythos vom Narziss gegeben, wo ich noch nie darauf angesprochen worden bin, tatsächlich. Vielleicht passiert es ja jetzt, wenn es jemand hört. Wo eine Figur sich im Spiegelbild sieht und ich weiß gar nicht, was ich mir dort genau beleidigt habe, ehrlich gesagt. Aber dass ich wie so das mal grundsätzlich nehme als Geschichte, dass dann wie so dann ummünzen in mein Narrativ und schlussendlich merke ich dann aber im Verlauf des Schreibens, dass die Geschichte gar keine Bedeutung mehr hat und sich komplett verselbstständigt. Ja. Das ist wie so ein Stützrädli.
Ja.
Und ich glaube, es hat sich dann wirklich eigentlich alles, was ich so konzeptuell mir aufgebaut habe, also um deine Frage beantworten, ich fange mit Konzept an meistens beim Schreiben, hat sich dann wie so erübrigt. Und auch der Plot hat sich ganz anders entwickelt, weil die Figuren sich dann verselbstständigen und irgendetwas machen, was ich gar nicht geplant habe.
Wo du gar nicht weißt, was passiert.
Ja. Also es ist wie, als würde ich selber schreiben und zuschauen gleichzeitig irgendwie.
Wow.
Ja. Es hat vor kurzem gerade nochmal eine Autorin gesagt, das ist spannend. Ich glaube, es geht wahrscheinlich noch vielen Autorinnen so, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was denn schlussendlich rauskommt. Sie denken es zwar, und sie müssen denken, dass sie es wissen, um irgendwie dranbleiben, aber schlussendlich kommt man dann irgendwo raus, wo man gar nicht gedacht hat, dass man rauskommt.
Und den Schluss meinst du auch nicht?
Ich habe immer wieder so Schlüsse mir zusammen geschrieben, aber sie sind dann wie nicht eingetreten. Es ist dann wie so, die Figuren haben sich dann so gestemmt dagegen, wie so ein sturer Hund, der irgendwie noch nicht heim will. Ich will noch nicht wählen, dort hin, wo ich wählen kann. Und dann habe ich halt irgendwie noch gefunden, ja, dann mach halt.
Mhm.
Dann haben sie es einfach gemacht.
Mhm.
Ja. Und es sind auch Sachen passiert, die ich nicht wollte, dass sie passieren. Also so tragische Sachen auch für dem Buch.
Aber das sind so Gedanken, die dann kommen und denen gehst du dann nach?
Ja, ich schaue dann wie so ein bisschen, okay, was passiert jetzt?
Aha.
Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich so zu fest an meinem Konzept hänge, dass es einfach nicht gut wird.
Und trotzdem fährst du mit Konzept an. Was ist denn das Konzept?
Also einerseits wie so ein so eine Erzählstruktur, so okay, das ist, also zuerst mal die Figuren. Ich glaube, Figuren und Erzählstruktur hängen wie zusammen. Die Figuren dienen dem Plot und der Plot dient aber auch den Figuren. Das ist dann wie so ein Hin und Her, wie so ein Tennisspiel. Ich glaube, ich entwickle wie so ein relativ offenes Figurenregister und einen relativ flexiblen Plot und setze dann die Figuren in den Plot und dann tun die sich wie gegenseitig so ein bisschen befruchten, sage ich jetzt mal. Also Figuren werden wie konkreter durch den Plot und der Plot wird konkreter durch Figuren. Und dann, ja, und irgendwann habe ich das Gefühl, nehmen dann mit Figuren überhand.
Aha.
Und erobert sich dann den Plot und macht dann einfach irgendetwas. Zumindest war es bei diesem Buch so gewesen.
Und Figuren haben ja ein von Anfang an einen grossen Stellenwert. Das ist ja, das, jetzt, wenn man überlegt, so Seifenopern hängen ja auch einfach an den Figuren.
Mhm.
Weil der Plot ist einfach so ein bisschen...
Ja, ich habe das Gefühl, bei Seifenopern ist es schon oft so, dass eigentlich weder das eine noch das andere wirklich, ja, das wirklich ausgeklügelt ist, sondern es sind mega oft so Schema-F-Geschichten.
Ja, zum Beispiel.
Und so Schema-F-Figuren. Zum Beispiel so, also es gibt immer so die Motive, zum Beispiel so die Partnerin von einem, es ist immer die Partnerin von einem Mann, der nicht will, dass er sich trennt und dann behauptet, dass sie schwanger ist. Das ist zum Beispiel so etwas in jeder Seifenoper in Südamerika, in Europa, in Afrika, überall.
Das kommt überall vor.
Ja.
Gut.
Das zum Beispiel, was gibt es sonst noch?
Also Affären natürlich,
oder? Ja, klar,
oder?
Ja, irgendwie klar, so die Machtgeile, der Stiefbrüder, der die Firma genau. übernehmen.
Es gibt dann immer den Reichen oder die Reichen.
Ja. Und die Bediensteten.
Die Bediensteten, und das wird auch nicht hinterfragt, dass das so ist. Es ja. ist einfach, wie es ist, oder?
Das ist einfach, wie es ist, genau. Und außer doch, das Ding ist, es wird teilweise schon hinterfragt, aber es hinterfragt eigentlich immer nur die Bösen. Und so, darum finde ich aber
auch... Es gibt
auch,
immer noch etwas Böses, genau.
Ja, die Bösen sind immer die, die eigentlich gegen ihre... Also es ist so ein bisschen das... Es ist eigentlich fast so ein katholisches Lehrbuch. So du wirst geboren in deine Position und du darfst nicht dagegen aufbegehren. Und wenn du es machst, dann kommst du in die Hölle. Und darum sind auch immer die bösen Leute sind die, die aufbegehren. Das sind dann immer die, die entweder noch mehr Geld wollen oder die überhaupt über irgendetwas wollen. Das sind dann die, die dann schlussendlich natürlich bestraft werden am Schluss.
Und all das war auch ein Konzept für dich?
Ja, so Sachen schon ein bisschen, so, ja. Also ein bisschen lustig machen über das, ja.
Ja, es ist, weißt du, hoch faszinierend, wie du das dann schaffst irgendwie. Und, also weißt du, das auch, ich finde es auch wunderschön im Sinn von einfach richtig grossartig, dass das dann so eine spannende Diskussion immer geworden ist in all den Literaturclubs und so. Also zum Beispiel, wenn du über das Buch gesprochen hast, es fangen alle an mit den Hauptfiguren, die du auf der ersten Seite auflistest, nach steuerbarem Vermögen sortiert. Ich meine, nur schon das ist ja total kreativ. Denn all deine Fußnoten sind ja nicht einfach Fußnoten, um irgendwie wirklich etwas erklären, sondern sie sind teilweise halbe Geschichten als Fußnoten weiterführend.
Ursprünglich hätte ich es eigentlich erklären, aber ich habe dann...
Tatsächlich so die Schweizer Geschichten,
ja,
oder?
Ja, habe ich dann aber alles rausgenommen. Dann hat sich das total verselbstständigt.
Dann gibt es Werbeunterbrechungen. Das ist einfach, ja, es sind wirklich, das ist das, die Seifenoper, die man wirklich wieder erkennt. Und dann habe ich eben im Literaturclub noch interessant gefunden, dann ist ja der Geri Pfister dort, der es total hervorragend abfeiert, oder? Das ist der der ehemalige Mitte-Präsident, der ja auch sehr ein grosser Literar ist. Und Lukas Bärfuss, wo findet, es sei zu kunstvoll für ein Herzthema.
Aha.
Das habe ich ein bisschen so rausgehört.
Ja.
Wie ist es für dich gewesen, so das zu sehen, wenn einfach so über dein Buch debattiert wird?
Ich glaube, so das erste halbe Jahr habe ich einfach gar keine Rezensionen gelesen.
Ah ja.
Ich habe es einfach nicht gelesen. Es haben mir mega viele Leute geschickt, so hey, schau mal. Sogar so, hey, mega cool, schau mal. Ich habe es nicht gelesen. Und dann irgendwann habe ich wie so, ich glaube, ich habe zuerst so ein bisschen den Vibe abchecken, so okay. Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, die Leute haben es noch gerne, das Buch. Und dann habe ich angefangen, mich dann dem auch auszusetzen und habe gemerkt, so, okay, easy. Also es ist, ich muss fairerweise sagen, es ist auch wirklich tatsächlich, und das hat mich sehr überrascht, weil ich dachte, ich bekomme extrem viel Peitschen, so ein bisschen Nestbeschmutzer vielleicht auch.
Nestbeschmutzer?
Ja, also ich meine, wenn ich über die Schweiz rede, ist ja schon so ein bisschen, also die Schweiz kommt nicht so gut davon, oder?
Es ist einfach ein Spiegel.
Ja, das finde ich auch, aber ich habe mir zu gedacht, viele Leute finden das einfach, würden dem nicht zustimmen und finden einfach, ja, dann, also das ist eigentlich dein Problem so ein bisschen. Aber ja, tatsächlich war es ja nicht so gewesen.
Aber man kann sie auch auf verschiedene Seiten lesen. Also ich finde, man könnte jetzt einfach sagen, das ist jetzt eine lustige Geschichte.
Meinst
du? Nein!
Ja.
Nein, das meine ich natürlich nicht, aber ich denke so...
Es ist jetzt nicht so explizit... ja, es ist, ich stimmt. Es ist nicht so, dass ich finde, schaut mal, ich nehme jetzt mal die Schweiz auseinander und so, sondern ich mache, es ist ja auch humorvoll. Ich könnte ja, wenn, ich jetzt, wenn das ein ernstes Buch wäre, wäre es vielleicht ein bisschen, also ernst, es ist ein ernstes Buch.
Es ist ein ernstes Buch, aber gleichzeitig ist es eben, also du hast ja schon mal gesagt, du wüsstest gar nicht, wie man Rassismus zum Beispiel als Thema könnte ernsthaft behandeln, sondern es muss ja fast satirisch machen.
Das würde ich immer unterschreiben, ja. Ich weiß wirklich nicht, wie man ernsthaft kann. Also
gut, wir haben jetzt gerade vorher sehr ernsthaft über das Thema geredet. Und
ja, gut, und man kann ernsthafte Essay darüber schreiben, aber ich habe das Gefühl, irgendwann hört es bei mir auf. Es gibt so sehr schnell bei mir den Punkt, wo ich einfach finde, so ja, und jetzt? Also, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ja. Es ist wie so, ich meine, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich finde, es gibt schon so viel da draussen, so viele verschiedene tolle Bücher, sowohl Sachbücher als auch Roman. Ich weiß wie gar nicht mehr, was ich dem hinzufügen soll. Vielleicht ist es auch ein bisschen das. Also auch Ernsthaftigkeit.
Ja, ja.
Ich meine, aber schlussendlich ist ja, finde ich das ja gar nicht so trennscharf, Ernst und Witz. Es ist ja eigentlich, ich habe das Gefühl, man geht immer so ganz selbstverständlich davon aus, dass es entweder lustig oder ernst ist, aber es ist ja wie beides in beidem.
Also alles, was witzig ist, hat ja eine gewisse Ernsthaftigkeit, ja. Oder ist oder ist etwas aus der Realität und alles, was...
Ja, und also ganz schlimme Sachen haben in ihrer Grausamkeit ja immer auch so einen gewissen Witz. Also weil, ja, ich kann das jetzt gar nicht irgendwie näher ausführen, aber ich habe das Gefühl, dass wie das eine immer im anderen ist.
Passiert das in deinem Alltag?
Was denn?
Also eben, dass ganz verrückte oder schlimme oder unschöne Sachen passieren, aber du den Witz siehst.
Ah ja, absolut. Die ganze Zeit. Sogar am meisten dann. Ja, also ich habe das Gefühl, ja, ich mache am meisten Witz in Situationen, wo ich wirklich eigentlich völlig verzweifelt bin.
Wann ist das letzte Mal passiert?
Ich war schon lange nicht mehr so richtig verzweifelt gewesen, fällt mir gerade auf. Das ist schön. Das ist jetzt sicher nicht das letzte Mal, was passiert ist, aber das letzte Mal, wenn ich mich erinnern kann, ich habe mal so eine horrend hohe Telefonrechnung bekommen, weil ich so eine blöde App benutzt habe, wo immer wieder sich das Internet mit dem Internet geschafft hat und ich habe gedacht, ich sei sie offline am benutzen und ich bin derzeit auch sehr verpeilt gewesen und hatte irgendwie so zwei, drei Rechnungen gehabt. Sie habe gar nicht angeschaut, also selber schuld. Und dann habe ich mal die Rechnung aufgemacht und wirklich so, ich glaube, alle Rechnungen zusammen sind so 2.500 Franken gewesen. Also jenes Geld und ich hatte kein Geld gehabt. Also es wäre auch jetzt jenes Geld. Und dort habe ich wirklich gar kein Geld gehabt. Und dann habe ich das, also ich, ja, da bin ich wirklich wahnsinnig geworden. Und dann bin ich weiss nicht, mit ein paar Freundinnen in einem Kaffee gewesen und habe ihnen das erzählt und so. Und dann ist eine Kellnerin gekommen und hat gefragt, ja, brauchen dir gerade noch etwas? Und ich habe sie gefragt, ja, hast du 2.500 Stutz?
Jetzt kann man so bestellen Sachen, bei uns an der Bar.
Genau. Ja, also, ich glaube, so ein bisschen so Sachen. Ja.
Es lebt sich einfacher, wenn man das Zeug ein bisschen humoristisch anschaut.
Das stimmt.
Bist du humorvoll aufgewachsen?
Sehr, ja. Meine Eltern sind beides sehr lustige Menschen, muss man sagen, ja. Ich glaube, die haben mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt, so dass man sich, ja, die haben über alles können Witz machen. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich, schon ein Erbe, das ich von ihnen habe, ja. So beide sogar. Und ja, das ist vielleicht auch so das gemeinsame Element gewesen, so der Witz, ja.
Wir haben jetzt am Anfang von dem Gespräch von der Enge, von dem Dörfli im Säuliamt gehabt, wo du hast müssen ausbrechen und durch die Gymi-Prüfung, die Bestandung, dann tatsächlich ein bisschen rausgekommen bist. Das würde mich schon noch wundern, wie du die Kindheit auch erlebt hast mit deinen Eltern. Und ja, was du so für Erinnerungen hast, einerseits eben humorvoll und gleichzeitig eben die Seifenoper, die ihr als Kind, also du als Kind mit deiner Mami immer schon geschaut hast.
Ja, wie ist die Kindheit? Ja, also wir sind, also ich bin allein mit meiner Mami aufgewachsen, meine Mami ist alleinerziehend, mein Vater und meine Mami haben sich scheiden lassen, wenn ich relativ klein war. Und ja, ich würde sagen, irgendwo durch hat meine Mami auch so eine Art wie ich, dass sie irgendwie nicht in so die kleinkarierten Verhältnisse reinpasst, hat aber, was sehr widersprüchlich ist, so ein Faible für so kleine Dörfer. Also sie mag einfach die Stadt nicht und hat dann irgendwie, ja, irgendwie ist lieber auf dem Land. Und ich habe das Gefühl, dass sie dann eben auch die Sachen auch drum mit sehr viel Humor hat müssen nehmen, auch so die Bünzligkeit teilweise aus unserem Umfeld. Ich weiss noch, dass ich zum Beispiel mein Vater, also in Nigeria isst man ja gewisse Gerichte mit der rechten Hand, ja, nicht mit der linken. Und ich habe schon als Baby und so als kleines Mädchen mitgegessen. Und ich weiss noch, dass ich dann, als ich angefangen habe, jetzt in Kinski gehe und bei Freundinnen am Mittag gegessen habe, dass ich einfach auch alles mit der Hand gegessen habe, mit der rechten Hand. Also die Spätzle und den Salat und alles. Und dass dann auch Telefonanrufe gekommen sind zu meiner Mami, so, das gehe ich gar nicht, dass Nora da immer alles mit der Hand esse. Und meine Mami hat dann wie versucht, mir zu erklären, was das Problem damit ist. Also Problem, also sie hat ja wie eigentlich insgeheim gefunden, es gibt ja gar kein Problem, aber sie hat natürlich auch so die ungeschriebenen Regeln und Normen und Regeln hat sie halt gekannt und gewusst, dass ich halt muss mit Besteck essen muss und hat mir das dann versucht zu erklären. Und sie hat dann gesagt, ich hätte ihr dort schon gesagt, als kleines Mädchen, das ist, geht doch niemand etwas an, wenn ich esse. Und dass sie dann wie nichts mehr können sagen. Sie hat dann wie gesagt, ja, sie hat es dann wie einfach so stehen lassen. Ich habe das Gefühl, dass wir schon beide sehr rausgefallen sind aus den Lebensformen. Es sind so ganz klassische so Lebensentwürfe gewesen, denen wir umgegangen sind. Und meine Mama war eben alleinerziehend einerseits und mit einem afrikaneres Kind. Und ja, also ich denke, dass uns das schon auch sehr verbindet.
Du hast mir erzählt, dass du dich magst erinnern, wie deine Mami angekrempelt worden ist. Also man hat dich darauf angesprochen, deine ersten rassistischen Erinnerungen. Und dann sind solche Sachen passiert, wo du als Kind warst.
Ja, also die Geschichte ist noch schlimmer gewesen, als ich sie wirklich erzählt habe. Aber ich kann mich erinnern, dass ich schon als kleines Mädchen mit meiner Mami auf der Straße war und dann mal sie beschimpfen, einfach so einen sehr verletzenden Kommentar gemacht hat über meine Hautfarbe. Damals schon. Und ja, wie sie sich dem so gegenübertreten ist und ihm dann so Paroli geboten hat. Und so Situationen hat es schon auch einige gegeben. Ja, also da hat meine Mami schon immer sich sehr stark gemacht und hat gar keine Erbarmen gekannt. Und mein Vater ist auch sehr viel, sehr humorvoll mit diesen Situationen umgegangen. Also ich denke, dass man das schon auch so ein bisschen aus dem Buch rausliest. So sind beide sehr, soll ich sagen, sehr stolze, aber auch lustige Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen. Würde ich jetzt mal sagen. Und das ist mitgepaart mit dem Humor. Und ich glaube, das ist sehr eine gute Vorbereitung auch aufs Leben. Mhm. Ja,
stell mir das jetzt noch schwierig vor, immer mit Humor zu nehmen.
Das schwingt immer natürlich nicht.
Das schwingt ja immer etwas mit. Also das ist ja, also es schwingt natürlich. Im Sinn von, dass man...
Nein, also immer kann man das nicht mit Humor nehmen. Aber ich glaube trotzdem, dass man mit einer... Also ich glaube wirklich, dass Humor eigentlich... wieso eigentlich fast schon eine Lebensphilosophie ist. Mhm. Und ich glaube, mit dieser Lebensphilosophie ist man recht gut gewappnet. Oder viel nicht gut, aber man ist besser gewappnet, sagen wir mal so. Ich glaube, wenn man in sich drin eine Art von Humor hat, dann kann man, das ist wie so ein stiller Begleiter, wo einen immer ein bisschen über den Sachen schweben lässt. Mhm. Ich glaube, dass man das Humor halt wie wirklich auch eine Art von Waffe. Also es ist eine Lebensphilosophie und es ist auch eine Waffe. Man kann sich irgendwo durch immer... Man kann also immer auf die Sachen runterschauen, die einen eigentlich verletzen. Mit Humor. Und ich glaube, das ist eine der wenigen Waffen, die das ermöglichen. Wissen ist auch so eine Waffe. Und ich glaube, Humor hat viel mit Wissen zu tun. Ich glaube, Humor ist eine Art von Position, die man einnimmt, weil man weiss, dass etwas dumm ist, was einen eigentlich belastet.
Ich weiss, was du meinst. Ja. Es ist wie so eine Meta-Ebene und auch ein Stück weit. Es wird einfacher und gleichzeitig aber auch bildet man ein Schutzschild, oder?
Also ich habe das Gefühl, ich glaube, der Dürermatt hat gesagt, dass Humor der letzte Versuch ist vom Mensch. Ich kann es jetzt nicht mehr genau zitieren, aber so der letzte Versuch in einer, ich glaube, objektiv zu bleiben in einer schwierige Situation, irgend sowas. Ich müsste jetzt nochmal genau nachschauen.
Ja.
Und ich glaube, dass der Humor die Funktion hat, dass man ein Erlebnis, das sehr persönlich ist, eigentlich auf eine objektive Ebene versetzt, wo es zum Lachen, etwas kann erst Gegenstand zum Lachen sein, wenn man es teilt, oder?
Ja.
Man kann auch etwas mit sich selber teilen, aber man teilt es trotzdem.
Ja, stimmt.
Ja.
Und dann wird es auch, genau, und dann kann es vielleicht auch heilen.
Ja, ich weiss nicht, ob es wirklich ein Schutzschild ist. Oder ob es nicht viel mehr ein Speer ist.
Ja, ja.
Ja.
Ich weiß, was du meinst.
Ja. Ich glaube, es hat so ein einen schlechten Ruf. Also schlechter Ruf würde ich nicht sagen, aber es wird oft so, ich höre oft, dass es wie so eine, dass die Schattenseite ist, dass es wie eine Art Schutzschild ist. Aber ich glaube eben nicht, dass das stimmt. Ich glaube, es ist wirklich ein Speer.
Nora, Wem oder was widmest du deine Zeit in den nächsten paar Tagen? Das ist meine Abschlussfrage, die ich allen immer stelle. Ja. Und du bist gekommen mit einem riesigen Koffer.
Leer.
Leer.
Koffer, ja.
Das ist ein leerer Koffer.
Sehr verdächtig.
Was hast du vor?
Ich widme meine nächste Zeit meinem zweiten Buch. Endlich mal. Ich hatte kaum Zeit zum Schreiben in der letzten Zeit, weil ich so viel gelesen habe, also Lesungen hatte. Ich gehe ins Jura in eine Schreibresidency in Wald und werde dort die nächsten 2 Monate ausschließlich recherchieren und ein bisschen schreiben.
2 Monate voll im Jura, irgendwo.
2 Monate voll im Jura, im Wald.
Abgeschnitten von
ja.
Der Zivilisation, kein WLAN. Ah, mal, das muss ich haben.
Das hat es, ja. Gott im Himmel. Also eigentlich wäre es besser ohne, aber es hat kein WLAN. Ja.
Brauchst du das? Brauchst du den Abstand, um irgendwie können eintauchen in etwas Neues?
Ich glaube, ich brauche eigentlich vor allem wie so Zeit oder beziehungsweise Ruhe. Also ich müsste eigentlich wie einfach nichts anderes machen. Und ich kann mir wie nicht erlauben, nichts anderes zu machen, wenn ich an meinem normalen Wohnort bin, weil ich dann einfach schnell noch das machen und dort und die Lesung machen und vielleicht dort noch schnell auf den Kaffee vorbeigehen. Wenn ich im tiefsten Jurassischen Wald bin, dann wird das schwierig. Ich glaube, das ist mir der Vorteil. Also, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, hatte ich also die Sachen noch nicht gehabt, die Lesungen, und es war ja noch nichts da gewesen.
Stimmt.
Und darum ist es eigentlich gut gegangen. Ich habe mich dort einfach vergraben in meiner Wohnung und bin verwahrlost dort und gestrubbelte Haare geschrieben um 2 Uhr morgens und halb wahnsinnig geworden. Das geht jetzt nicht mehr. Genau.
Aber du schreibst dann, wenn die Muse küsst?
Ja, das habe ich früher gemacht beim ersten Roman, das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten.
Jetzt musst du richtig fokussiert, ja. Morgen um 8 Uhr aufstehen,
ja, das ist Pult die Idee.
Sitzen.
Sydney. Das ist echt die Idee, mal schauen,
wow.
Wünsche mir Glück.
Okay, und dann ja. So richtig einen Arbeitstag lang am Schreibtisch.
Ja, ich habe mir jetzt so als Routine überlegt, das ist natürlich total überzogen, aber ich weiß, vielleicht schaffe ich es, wirklich um 7 Uhr aufstehen, zuerst mal 3 Seiten schreiben, einfach irgendwelche 3 Seiten, egal was, total unverkrampft, also ohne den Anspruch, dass es gut ist. Dann werde ich joggen, ich werde wieder anfangen zu joggen und im Wald ist natürlich perfekt. Und dann zum Morgen essen und dann anfangen seriös zu arbeiten, also so à la recherchieren und schreiben. Das
und,
ist die Idee.
Und die ersten 3 Seiten einfach zum irgendwie in den Tag zu kommen?
Ja, das und also zu mich entleeren, zum einfach all das unwichtige Zeug mir so wegschreiben, von der Seele wegschreiben. Dass ich nachher wirklich anhocken kann und nicht noch denken an die nervige Nachricht, die ich bekommen habe von jemandem, wo ich nicht genau weiss, was sie bedeutet. Mir, dass das wie draus ist. Ich habe das Gefühl, das ist wie so ein der Mülleimer entleeren. So ein
bisschen. Das hättest du fast so, ja.
Das habe ich von einem Buch. Es hat einen sehr esoterischen Titel. Es heisst «Der Weg des Künstlers». Das ist auch «Des Künstlers». Das ist von der Julia Cameron. Das ist die Frau von James Cameron, von dem berühmten Regisseur. Und die hat so einen... Ja.
Also der von Titanic,
ja,
und
genau.
Von Avatar.
Ja, genau. Und die hat ein Buch geschrieben, wo sie so Tipps gibt, wie man soll, also wie man kann kreativ bleiben oder werden oder was auch immer. Und es sind so ein paar Sachen drin, die ich wirklich recht cool finde, zum Beispiel die 3 Morgenseiten. Sie nennt es auch die Morgenseiten und sie sagt, man muss es jeden Tag schreiben.
Und das ist aber nicht nur etwas, was Künstlerinnen und Künstler könnten ja machen, sondern
Nein.
Das ist ja auch Journaling.
Genau, also sie sagt eigentlich auch, dass es ist wie nicht unbedingt nur ein Buch für KünstlerInnen, sondern für Leute, die einfach wie wollen, ein kreatives Leben führen, nennt sie es.
Schön.
Ich bin kein großer Fan von Selbsthilferatgeber eigentlich, aber das, sie hat wirklich, also das Buch kann ich nur empfehlen, das wirklich, hat recht viele coole Kniffs drin, die ich auch noch anwende, immer noch.
Also, dann lese ich das noch und das nächste dann von dir, wenn es rauskommt.
Ja, unbedingt.
Alles Gute beim Schreiben.
Danke vielmals.
Ich freue mich. Danke für das schöne Gespräch. Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr habt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmer Ei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media, Redaktion Selina Urech. Mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.